Kapitel 47, das Bündnis mit den Gibeoniten. Von Sichem kehrte Israel in das Lager bei Gilgal zurück. Hier besuchte sie bald darauf eine fremde Abordnung, die einen Vertrag mit ihnen abschließen wollte. Jene Boten behaupteten, aus einem fernen Lande zu kommen, und ihr Aussehen schien das zu bestätigen. Ihre Kleidung war alt und abgetragen, die Sandalen dürftig geflickt, ihre Vorräte schimmelig, und die Häute, die ihnen als Weinbehälter dienten, waren gerissen und wieder zusammengebunden, als ob sie auf dem Wege eilig ausgebessert worden wären. In ihrer weit entlegenen Heimat, angeblich jenseits der Grenzen Palästinas, hätten ihre Landsleute, so berichteten sie, von den Wundertaten Gottes für sein Volk gehört und sie hierher gesandt, um ein Bündnis mit Israel zu schließen. Die Hebräer waren von Gott ausdrücklich davor gewarnt worden, mit den Götzendienern Kanaans Verträge einzugehen, und der Führerschaft kamen bei den Worten der Fremden auch Zweifel an deren Aufrichtigkeit. Vielleicht wohnt ihr mitten unter uns, sagten sie. Darauf erwiderten die Gibeoniten nur, wir sind deine Knechte. Aber als Josua sie direkt fragte, wer seid ihr, und woher kommt ihr? Wiederholten sie ihre Angaben und fügten zum Beweis ihrer Aufrichtigkeit hinzu, dies unser Brot, das wir aus unseren Häusern zu unserer Speise mitnahmen, war noch warm, als wir zu euch auszogen, nun aber, siehe, ist es hart und zerbröckelt, und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten, und siehe, sie sind zerrissen, und diese unsere Kleider und Schuhe sind alt geworden über der sehr langen Reise. Diese Darstellung wirkte überzeugend. Deshalb befragten die Hebräer den Mund des Herrn nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. So kam der Vertrag zustande. 3 Tage später aber entdeckten die Obersten Israels die Wahrheit. Es kam vor sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. Weil die Gibeoniter wussten, dass sie den Hebräern unmöglich widerstehen konnten, hatten sie zu dieser List gegriffen, um ihr Leben zu retten. Als die Israeliten erfuhren, wie sehr man sie hintergangen hatte, war ihre Entrüstung groß. Und sie steigerte sich noch, als sie schon nach 3 Tagen die Städte der Gibeoniter erreichten, die mitten im Lande lagen. Die ganze Gemeinde schimpfte auf die Obersten, aber diese weigerten sich, den Vertrag rückgängig zu machen, obwohl er durch Betrug entstanden war, denn sie hatten ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels. Die Kinder Israel erschlugen sie nicht. Die Gibeoniter hatten sich verpflichtet, all ihren Götzendienst aufzugeben und die Anbetung Jahwes anzunehmen. Insofern war die Schonung ihres Lebens keine Verletzung des göttlichen Gebotes, die abgöttischen Kanaaniter zu vernichten. Die Hebräer hatten mit ihrem Eid nichts Sündhaftes geschworen, und war er auch durch Betrug erlangt, durfte er doch nicht missachtet werden. Eine Verpflichtung, die man durch sein Wort eingegangen ist, sollte heilig gehalten werden, sofern sie jemanden nicht dazu nötigt, Unrechtes zu tun. Weder der Gedanke an Gewinn noch an Vergeltung oder Eigennutz kann die Unverletzbarkeit eines Eides oder Gelöbnisses berühren. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel, heißt es in der Schrift. Ferner, wer darf wohnen auf diesem heiligen Berge? Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet? Die Gibeoniter durften am Leben bleiben, aber sie wurden dem Heiligtum als Leibeigene für alle niedrigen Dienste beigegeben. So machte sie Josua an diesem Tage zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und den Altar des Herrn. Diese Bedingungen nahmen sie dankbar an, wussten sie doch genau, dass sie im Unrecht waren und froh sein mussten, ihr Leben auf irgendeine Art erkauft zu haben. Siehe, wir sind in deinen Händen, sagten sie zu Josua, was dich gut und recht dünkt, mit uns zu tun, das tu. Jahrhundertelang blieben ihre Nachkommen mit dem Dienst am Heiligtum verbunden. Das Gebiet der Gibeonaiter umfasste 4 Städte. Sie standen nicht unter der Herrschaft eines Königs, sondern wurden von Ältesten regiert. Gibeon, die bedeutendste von ihnen, war eine große Stadt wie eine der Königsstädte. Und alle seine Bürger streitbare Männer. Es ist ein überraschender Beweis dafür, welchen Schrecken Israel in Kanaan auslöste, wenn die Bewohner solch einer Stadt ihre Zuflucht zu einem derart demütigenden Ausweg nahmen, um ihr Leben unter allen Umständen zu retten. Sie wären besser gefahren, wenn sie den Israeliten gegenüber ehrlich gewesen wären. Die Unterwerfung unter Jahwe rettete zwar ihr Leben, aber die Täuschung brachte ihnen Schande und Knechtschaft ein. Gott hatte dafür gesorgt, dass alle, die sich vom Heidentum lossagten und Israel anschlossen, auch an den Segnungen des Bundes teilhaben sollten. Sie fielen unter die Bezeichnung Fremdlinge, die unter euch wohnen. Mit wenigen Ausnahmen erfreute sich diese Gruppe derselben Gnadenerweise und Vergünstigungen wie Israel. Des Herrn Anweisung lautete: Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen. Über das Passa und die Opfer wurde angeordnet, für die ganze Gemeinde gelte nur eine Satzung, für euch wie auch für die Fremdlinge, dass vor dem Herrn der Fremdling sei wie ihr. Einerlei Gesetz, einerlei Recht soll gelten für euch und den Fremdling. Das einzig war die Grundlage, auf der die Gibeonaiter hätten aufgenommen werden können, aber nicht die Täuschung, zu der sie ihre Zuflucht nahmen. Für die Bewohner einer Königsstadt, deren Bürger alle streitbare Männer waren, bedeutete es bestimmt keine geringe Demütigung, Generationen hindurch Holzhauer und Wasserschöpfer zu sein. Da sie jedoch für den Betrug das Kleid der Armut angenommen hatten, haftete es ihnen nun als Zeichen dauernder Knechtschaft an. Auf diese Weise bezeugte der Sklavenstand in allen ihren Geschlechtern, wie Gott die Lüge hasst. Gibeons Unterwerfung erfüllte die Könige Kanaans mit Furcht vor Israel. Sie ergriffen sofort Vergeltungsmaßnahmen gegen alle, die mit den Eindringlingen Frieden geschlossen hatten. Unter der Führung von Adoni-Zedek, dem König von Jerusalem, schlossen 5 kanaanitische Könige ihrerseits einen Bund gegen Gibeon. Und sie handelten so rasch, dass diese auf keine Verteidigung vorbereitet waren. So sandten sie einen Hilferuf zu Josua nach Gilgal: Zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten, komm eilends zu uns herauf, rette und hilf uns. Denn es haben sich gegen uns versammelt alle Könige der Amoriter, die auf dem Gebirge wohnen. Die Gefahr drohte nicht nur dem Volk von Gibeon, sondern auch den Israeliten. Diese Stadt beherrschte die Pässe nach Mittel- und Südpalästina und musste gehalten werden, wenn sie das Land erobern wollten. Josua bereitete sogleich den Entsatz von Gibeon vor. Die Einwohner der belagerten Stadt befürchteten, er würde ihre Bitte wegen des damaligen Betruges abschlagen. Aber weil sie sich Israels Herrschaft unterworfen und die Anbetung Gottes angenommen hatten, fühlte er sich verpflichtet, sie zu schützen. Diesmal zog er nicht ohne Gottes Rat aus, und der Herr ermutigte ihn zu dem Unternehmen. Fürchte dich nicht vor ihnen, sagte er, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können. Da zog Josua hinauf von Gilgal und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle streitbaren Männer. Sie marschierten die ganze Nacht hindurch, und so stand er am andern Morgen mit seinen Streitkräften vor Gibeon. Kaum hatten die verbündeten Fürsten ihre Heere um die Stadt zusammengezogen, da kam Josua plötzlich über sie. Der Angriff führte zur völligen Niederlage der Gegner. Die ungeheure Menge floh vor Josua über den Bergpass nach Beth-Horon. Von der Anhöhe ging es den steilen Abhang auf der anderen Seite wieder hinunter. Hier aber brach ein furchtbarer Hagelsturm über sie herein, als sie vor Israel flohen, ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen. Und von ihnen starben viel mehr durch die Hagelsteine, als die Kinder Israel mit dem Schwert töteten. Während die Amoreiter Hals über Kopf weiterhasteten, um in den bergfesten Zuflucht zu finden, sah Josua, als er vom Bergrücken hinunterblickte, dass der Tag nicht ausreichen würde, um den Sieg zu vollenden. Wenn sie jedoch die Feinde nicht vollkommen vernichteten, würden diese sich bald wieder sammeln und den Kampf gegen Israel erneut beginnen. Damals redete Josua mit dem Herrn. Und er sprach in Gegenwart Israels: Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. So blieb die Sonne stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen fast einen ganzen Tag. Ehe der Abend hereinbrach, hatte sich Gottes Verheißung an Josua erfüllt. Das ganze feindliche Heer war in seiner Hand. Lange sollten die Ereignisse dieses Tages Israel in Erinnerung bleiben. Und es war kein Tag diesem gleich, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen hörte. Denn der Herr stritt für Israel, ihren Aufgang vergaß die Sonne, und der Mond stand still, beim Glänzen deiner Pfeile verblassen sie, beim Leuchten deines blitzenden Speeres. Du zertratest das Land im Zorn und zerdroschest die Heiden im Grimm. Du zogest aus, deinem Volk zu helfen deinem Gesalbten. Gottes Geist ermutigte Josua zu dem Gebet, damit sich die Macht des Gottes Israels abermals beweisen konnte. Deshalb war seine Bitte auch keine Anmaßung. Er hatte die Verheißung empfangen, Gott werde diese Feinde Israels ganz sicher besiegen, doch setzte das so große Anstrengungen voraus, als hinge der Erfolg allein von dem Heere Israels ab. Josua tat alles, was menschliche Kraft vermochte, dann rief er im Glauben nach göttlicher Hilfe. Das Geheimnis guten Gelingens liegt in der Verbindung göttlicher Kraft mit menschlicher Anstrengung. Die größten Erfolge haben diejenigen, die sich in unbedingtem Vertrauen auf den Arm des Allmächtigen stützen. Der Mann, der gebot: Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon, ist derselbe, der im Lager von Gilgal stundenlang in Gebet versunken am Boden lag. Männer des Gebets sind starke Männer. Dieses gewaltige Wunder bezeugt, dass die Schöpfung unter der Herrschaft ihres Schöpfers steht. Satan sucht das göttliche Wirken in der Natur vor den Menschen zu verbergen und das unermüdliche Walten des eigentlichen Urhebers aus dem Blickfeld zu rücken. Dieses Wunder weist alle jene zurecht, die die Natur über den Gott der Natur stellen. Nach seinem Willen bietet Gott die Naturkräfte auf, um seine Feinde zu besiegen, nämlich Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Als die heidnischen Amoreiter anfingen, Gottes Absichten zu widerstehen, griff er ein und schleuderte große Steine vom Himmel auf Israels Feinde. Die Schrift verweist uns auf eine noch größere Schlacht, die am Ende der Weltgeschichte stattfinden soll. Der Herr hat sein Zeughaus aufgetan und die Waffen seines Zorns hervorgeholt. Bist du gewesen? Fragt er, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Der Schreiber der Offenbarung schildert die Zerstörung, die stattfinden soll, wenn eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron ausgehen wird mit der Ankündigung: Es ist geschehen. Er sagt: Ein großer Hagel wie Zentnerstücke fiel vom Himmel auf die Menschen.